Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie als Kind im Alter von 5 Jahren mal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sind und dann von einem Erwachsenen gefunden und zu Ihren Eltern zurückgebracht wurden? Das war eine von 4 Geschichten, die den Probanden in einer Studie im Jahr 1995 vorgelegt wurde. Im Gegensatz zu den anderen 3 Geschichten, die auf wahren Ereignissen beruhten, war die Geschichte mit dem Einkaufszentrum komplett erlogen. Trotzdem glaubte 1/4 der Probanden, sich nach einiger Zeit tatsächlich daran erinnern zu können. Ihnen war im Labor absichtlich eine falsche Erinnerung eingepflanzt worden. Nun berichtet ein deutsches Forschungsteam im Fachmagazin PNAS, wie man solche eingebildeten Gedächtnisinhalte sozusagen wieder löschen kann. Beteiligt an dieser Studie war Aline Oeberst, Professorin an der Fernuniversität in Hagen. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Frau Oeberst, zum Einstieg, in welchen Situationen spielen denn solche falschen Erinnerungen eine Rolle?
Gut, relevant werden solche falschen Erinnerungen am ehesten im juristischen Kontext, ne? Wenn es darum geht, dass es tatsächlich um vermeintliche Straftaten geht, die dann eben zum Beispiel zu Anklagen führen etc. Im privateren Kontext, wenn es irgendwelche kleinen Aspekte betrifft, ist das ja eher nicht so relevant.
Ja, Sie haben jetzt versucht, diese falschen Erinnerungen wieder zu löschen. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen? Sie müssen ja erst einmal falsche Erinnerungen bei Ihren Probandinnen und Probanden erzeugt haben.
Genau. Also wir haben mit den Eltern unserer Versuchspersonen zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben die in einem Elternbrief kontaktiert, um erst einmal herauszufinden, welche Ereignisse unsere Probanden tatsächlich erlebt haben und welche sie eben auch nicht erlebt haben. Und so haben wir für jede Versuchsperson 2 wahre und 2 falsche Ereignisse sozusagen identifiziert. Und die kamen dann zu uns ins Labor und haben in 2 Wochen, in 3 Interviews, jeweils mit 1 Woche Abstand, zunächst uns von ihren Erinnerungen erzählt und wurden eben einfach aufgefordert, bitte, deine Eltern haben uns gesagt, dass du in Italien Urlaub, als du 12 Jahre alt warst, eben verloren gegangen bist. Was kannst du uns dazu erzählen? Und über diese 3 Interviews hinweg haben die dann angefangen, eben zu suchen nach möglichen Erinnerungen und zu graben. Und wir haben sie da zum Teil noch ein bisschen weiter drin bestärkt, indem wir sie ermuntert haben, sie gebeten haben, sich in diesen Kontext hinein zu versetzen, nochmal zwischen den Interviews darüber nachzudenken etc. Und das hat dazu geführt, dass bei uns tatsächlich über die Hälfte der Versuchspersonen sogar solche falschen Erinnerungen dann entwickelt haben.
Wie ist es Ihnen dann gelungen, diese falschen Erinnerungen im Nachhinein wieder umzukehren?
Im Grunde durch 2 Maßnahmen. Die erste war unsere Quellengedächtnisstrategie, nenne ich die jetzt mal. Da haben wir die Probanden darüber informiert, dass es ja häufig so ist, dass wir zum Beispiel Erinnerungen haben, dass es gar nicht auf eigenen Erleben direkt basiert, sondern dass wir eigentlich uns zum Beispiel an einen Foto erinnern oder dass wir uns zum Beispiel eigentlich nur an die Geschichte erinnern, wie die Mutter sie immer erzählt hat über das Ereignis, aber nicht, dass wir selber eine Erinnerung an das eigene Ereignis haben. Und haben sie dann gebeten, wirklich nochmal ganz gründlich für diese 4 Ereignisse drüber nachzudenken, was ihre eigenen Erinnerungen dazu sind, uns nur diese zu erzählen. Und da gingen diese falschen Erinnerungen schon um einiges zurück. Und die 2. Strategie war dann noch, dass wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir eben aus der Forschung wissen, dass wenn man Personen wiederholt nach ihren Kindheitserinnerungen fragt, dass es eben durchaus dieses Risiko gibt, dass man solche falschen Erinnerungen auch erzeugen könnte und dass wir sie einfach nochmal bitten wollen, durchzugehen für sich, um sicherzugehen, ob das hier irgendwo der Fall gewesen sein könnte und wenn ja, uns dies dann halt eben mitzuteilen. Und da haben dann nochmal mehr Versuchspersonen tatsächlich diese nicht erlebten Ereignisse auch als falsche Erinnerungen mehr oder weniger identifiziert.
Falsche Erinnerungen können relevant sein im forensischen, im juristischen Kontext bei Zeugenaussagen. Mhm. Wie könnten sich denn Ihre beiden Techniken in der Praxis nutzen lassen?
Also das Gute ist tatsächlich, dass diese Techniken wirklich keinerlei Voraussetzungen brauchen. Also ne, man muss nicht irgendwelches privilegiertes Wissen darüber haben, was schon passiert ist oder so. Also eigentlich könnte man, wenn jetzt zum Beispiel die Gefahr besteht, dass Kinder oder auch Erwachsene vorher zum Beispiel schon suggestiv befragt wurden durch andere Personen, könnte man die nutzen, um halt wirklich diesen Personen nochmal im Grunde sie darin zu bestärken, echt nur auf ihre eigenen Erinnerungen zu vertrauen und sich eben nicht beeinflussen zu lassen, wirklich nur darauf zu achten und das wiederzugeben, woran sie sich selber wirklich erinnern können, was sie tatsächlich selber erlebt haben. Ob das in der Praxis dann genauso effektiv ist, wissen wir natürlich de facto noch nicht.
Was unterscheidet denn Ihre beiden Techniken von anderen bereits erprobten Methoden, besonders eben hinsichtlich dieser Anwendbarkeit in der Praxis?
Also im Grunde ist es tatsächlich diese Anwendbarkeit, denn in der bisherigen Forschung hat man es häufig so gemacht, dass als Versuchsleiter wissen wir natürlich, welche Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben und welche nicht. Und dann gab es zum Beispiel häufig diese Intervention, dass man gesagt hat, ein paar von den Ereignissen stimmen nicht. Kannst du uns sagen, welche oder so? Und hat dann geschaut, ob die Versuchspersonen diese wahren Ereignisse eben von den falschen Ereignissen tatsächlich selber unterscheiden können. In der Praxis wüsste man genau das ja eben nicht. Und deswegen hatten wir genau das Ziel gehabt, eben Maßnahmen zu entwickeln, die man auch in der Praxis anwenden kann. Und unsere Techniken brauchen dieses privilegierte Wissen sozusagen nicht. Also insofern sind unsere Maßnahmen eigentlich genau besser geeignet, um sie in der Praxis anzuwenden.
Sagt die Psychologin Aileen Oeberst von der Fernuniversität in Hagen.